Ja, danke für die passende Hinführung zum Thema, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen in dieser Welt? Und ich glaube, ihr habt sicher schon viel schlimmere Bilder gesehen. Wir haben erst überlegt, ja, kann man das zeigen? Da haben wir gesagt, naja, die meisten haben noch ganz andere Dinge gesehen. Manche sogar im Zweiten Weltkrieg real von uns, die Älteren, oder eben auch schon in den Nachrichten, Reportagen. Und was einem so jeden Tag an Leid so über den Bildschirm in die Wohnstube aufs gemütliche Sofa präsentiert wird und wir dann mit einem Gläschen Bier und Chips konsumieren. Aber es geht heute Abend sicher auch nicht nur so um dieses globale Leid in dieser Welt, wo wir darüber nachdenken, wo wir unsere großen Fragezeichen haben, wenn wir das mit Gott in Verbindung bringen möchten. Es geht sicher auch um persönliches Leid, Schicksalsschläge. Und es wird wahrscheinlich niemand unter uns sitzen hier heute Abend, der nicht irgendwie auch mit Leiterfahrungen zu tun hat. Letzte Woche erfuhr ich von einer Frau, eine junge Mutter von 2, 3 Kindern, dass sie eine Blutvergiftung hatte. Und man hat das nicht gleich erkannt, vielleicht auch nicht gleich richtig behandeln können. Aber das Ende vom Lied war, dass man ihr beide Beine abnehmen musste und an beiden Händen die Finger auch abschneiden musste, weil das nicht mehr zu reparieren, zu regenerieren war. Da sitzt sie nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes da, mit einem Riesenfragezeichen und noch viel mehr. Was soll das? Und das mit Gott zusammenzubringen, ist ja schon gar nicht möglich. Also wenn es heute Abend um dieses Thema geht, Leid und Gott, denken viele von euch, auch durch gewisse theologische Prägungen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Wer die Bibel aber kennt und studiert, weiß doch, das kann auch miteinander zu tun haben. Und von daher schon die Fragestellung, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Ich kann euch aber auch versprechen, dass ich keine befriedigende Antwort geben kann, keine letzten Antworten. Wer wäre ich auch auf viele Leitfragen, gerade auch persönliche Leiterfahrungen, gibt es nicht so irgendwo eine Antwort. Manche Antworten wären ein Hohn. Gerade wenn man trösten will oder auch seelsorgerisch helfen möchte, kann man manchmal nur sich dazusetzen und schweigen, ein Stück mittragen, aber sehr, sehr vorsichtig sein, Antworten zu geben oder überhaupt Worte zu finden. Also keine richtigen Antworten für spezielle Leiden, das werde ich nicht hinkriegen. Ich werde aber auch Gott nicht verteidigen heute Abend. Leid und Gott, und ich halte jetzt eine feurige Rede und verteidige Gott, das hat Gott gar nicht nötig. Das könnte ich auch nicht. Ich würde mich verrennen. Ich bin auch nicht Geheimrat Gottes zu diesem Thema, sodass ich die Dinge genau erklären könnte. Und nein, das werde ich nicht hinkriegen. Und ich bin mir bewusst, dass sehr unterschiedliche Zuhörer hier sind. Manche von euch haben eine Beziehung, einen Bezug zum christlichen Glauben, zu Jesus Christus und Geborgenheit in Gott gefunden. Vielleicht komme, was da wolle. Und manche sind vielleicht dem christlichen Glauben gegenüber distanziert, aber interessiert. Und man hört eben dann auch ganz unterschiedlich. Und manche von euch haben vielleicht intellektuelle Probleme mit dem Leid in der Welt. Mann, wie kann man das erklären? Gar nicht zu begreifen. Andere sind eben existenziell betroffen. Vielleicht ist gerade ein lieber Mensch verstorben oder eine sehr schwierige Diagnose ins Haus geflattert. Und ich habe eine Bitte, und zwar, wenn es geht, wobei ich weiß, dass es zu einem gesunden Menschen gehört, sonst ist es nicht so möglich, dass ihr alles, was ihr hört, ein bisschen auch filtert. Das ist ja bei jedem Vortrag bei jedem Thema so. Ungefiltert münzt man 1:1 alles, was man hört, auf sich und die Situation, in der man drin steckt. Aber niemand kann so einen Vortrag halten, dass es 1:1 für jeden passt. Sondern manche Dinge sind allgemein gesprochen. Manche Dinge sind für spezielle Leiden sicherlich hilfreich, für andere vielleicht so nicht. Und das ist sowieso sehr wichtig im Leben, zu lernen, gefiltert zu hören und nicht alles 1:1 auf sich zu münzen, weil dann geht man wirklich etwas bedeppert nach Hause. Eine lange Vorrede, ich bin mir dessen bewusst, aber das gehört auch schon zum Thema. Man könnte auch über dieses Thema diskutieren, halt so, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Da ist ja schon die Aussage drin, guter Gott. Was ist gut in Bezug auf Gott? Nehmen wir unsere Maßstäbe so aus der Tasche. In Indonesien hätten die vielleicht andere Maßstäbe für gut. Und ist Gott überhaupt gut? Wahrscheinlich, in der Bibel taucht die Formulierung mal auf. Aber für die Menschen, meisten Menschen ist es so, Gott ist ein guter Gott. Wenn er es mit meinem Leben gut macht, dann ist er ein guter Gott. Wenn er mich segnet, meine Beziehungen aufblühen lässt, mir Gesundheit schenkt, Wohlstand. Also ein guter Gott ist ein Gott, der es mit meinem Leben gut macht. Das ist ein allgemeines Verständnis. Und wenn er es nicht gut macht mit meinem Leben, ist er ein schlechter Gott. Und vielleicht ein kein Gott. Es gibt ihn dann gar nicht. Und man könnte auch noch diskutieren über das Thema, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Dieser Begriff zulassen macht Gott ja sehr klein, ne? So ein bisschen wie so ein ohnmächtiger Zuschauer, der maximal zulässt. Gibt es vielleicht auch Leid, was von Gott her kommt? Nicht, dass er es erfunden hätte und fabriziert hätte im Reagenzglas, aber was er schicken könnte. Ich denke an die Sintflut, die die Menschheit schier vernichtete, bis auf die Arche und ihre Insassen. Diese Sintflut kam von Gott. Sie war nicht von Gott zugelassen, sondern von Gott geschickt. Antworten hätte man dann auch nur bei Gott finden können. Aber nicht bei irgendeinem Schicksal oder ja im Fatalismus. Ich habe heute Abend 2 schlechte Nachrichten für uns. Waren ja schon fast genug, ne? Und 2 gute Nachrichten. Fangen wir mit den schlechten an. Die erste Nachricht haben wir schon gehabt eigentlich. Nämlich, es gibt kein Leben ohne Leid. Ernüchternd, oder? Es gibt so bestimmte Jahre, vielleicht als Jugendlicher, wo man denkt, also irgendwann ist es doch mal so schön im Leben, wie am Strand auf weiß ich wo, und das endet niemals. Ne? Ich habe das so ein bisschen so gedacht. Ne? Und wenn man sehr glückliche Phasen im Leben hat, dann denkt man, ja, es ist das Leben wert immer. Und dann kommt auf einmal irgendetwas, ne? Und wir wachen auf und Schmerzen oder Leid, negative Dinge erreichen uns, ja, und wir merken, es gibt kein Leben ohne Leid. Wer das erwartet, wer das anstrebt mit aller Energie, wird enttäuscht werden. Und jeder merkt früher, später, Lebensfähigkeit bedeutet, trotz Leid, mit Leid, glücklich leben zu können. Glücklich in relativem Verständnis. Davon ist kein Mensch erspart. Selbst dann, wenn wir jemanden treffen und sagen, wow, Familie, Kinder und alles haben die, und wenn man sie dann näher kennenlernt, dann merkt man, was da noch für Geschichten verborgen liegen. Und am Ende denkt man manchmal, ach, tauschen wollte ich jetzt auch gerade nicht. Ich hätte mir so die schönen Sachen zusammengestückelt von 20 Leuten, aber so brutto einen ganzen Menschen und tauschen, irgendwo taucht es dann doch auch auf, dass jeder Mensch mit Leid und mit Schmerzen, Enttäuschungen zu tun hat. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es auch nicht Liebe geben kann ohne Schmerzen. Wenn es keine Schmerzen gäbe, gäbe es in dem Sinn kein Leid für uns, das stimmt. Aber weil wir eben Schmerzen empfinden, und das hängt mit Liebe zusammen, weil wir Menschen sind, die auch Liebe empfinden und lieben können und Liebe empfangen, deswegen ist der Schmerz da und deswegen wird uns auch das Leid nicht erspart. Wir sind eben keine Roboter. Einem Roboter kann man die Hand abhacken und das macht ihm gar nichts. Wir sind Menschen, die lieben, aber deswegen auch Menschen, die Schmerzen kennen. Es gibt keine Liebe auf Dauer ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Last. Das gehört elementar zusammen. Aber die zweite schlechte Nachricht vielleicht: Wir finden auf diese Frage für unseren Verstand keine richtig befriedigende, für unseren Verstand wohlgemerkt, keine richtig befriedigende Antwort auf die Frage, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Man hat viel darüber nachgedacht, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden schon, zum Beispiel Epikur, ein griechischer Philosoph, Pi mal Daumen, 300 vor Christi Geburt. Er hat sich auch viel mit seinem Gottesbild beschäftigt und mit den Geschehnissen des Lebens und der Welt. Und er hat immer darum gerungen, ja, Gott ist gut und Gott ist allmächtig. Also er ist gut, gütig, aber er kann auch alles, er ist allmächtig. Und dann wurde viel geschrieben und philosophiert, aber wie passt denn das zusammen, dass er beides ist? Und die Bibel sagt auch, Gott ist gut und Gott ist allmächtig. Das Resümee in der Philosophie war dann ganz oft, und so Laienphilosophen können das zitieren, dass man sagt, gut, wenn Gott gut ist, dann ist er aber nicht allmächtig, weil dann hätte er das Leid abgeschafft und verhindert. Aber er kann es nicht schaffen. Er ist nur gut, aber nicht allmächtig. Oder andersrum, wenn Gott allmächtig ist, wenn er alles kann und könnte, dann ist er aber nicht gut. Weil dann würde er so machen, es gäbe kein Leid. Keine Unfälle, keine Katastrophen, kein Krebs, kein nichts, kein gar nichts. Also, dass Gott gut und allmächtig ist, das passt nun gar nicht zusammen. Er ist entweder gut oder er ist allmächtig, aber beides nicht. Ich will da nicht viel mehr dazu sagen, man könnte da ein extra Thema draus machen, aber ihr merkt einfach, Leute haben ein Problem damit, logisch, und finden nicht so richtig die Antwort, weil wir können Gott nicht verstehen. Aber ich weiß von der Bibel, dass sie beides bezeugt. Gott ist voller Liebe. Gott ist 100% gut. Er ist 100% Licht. Und er ist auch allmächtig. Er kann alles. Und trotzdem gibt es das Leid in dieser Welt. Oder denken wir ans, ja, Pi mal Daumen, 1700 nach Christi Geburt, also 2000 Jahre später, da gibt es einen Wilhelm Gottfried Leibniz, Mathematikprofessor und auch Philosoph aus Leipzig, Und er hat sich auch viel mit diesen Fragen beschäftigt. War nicht nur sein Thema, er war auch viel in der Mathematik unterwegs. Aber er hat sich auch mit diesen Fragen beschäftigt, mit der sogenannten Theodizee-Frage. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in Anbetracht des Leides dieser Welt. Oder anders gesagt, wie kann ein gerechter Gott so viel Leid zulassen? Und das ist so diese klassische Theodizee-Frage, die auch von Hiob herüberschwappt in die Philosophie, in die Theologie hinein. Und er hat ganz stark versucht, Gott zu verteidigen. Und sein Ergebnis war, also diese unsere Welt ist die bestmögliche Welt, die es geben kann. Und er sagt dann sogar, Gott hat ein gewisses Maß an Übel gebraucht, um so viel Gutes schaffen zu können. Also ein gewisses Maß an Übel, das ist so das Maximale, was sein muss, damit so viel maximal Gutes sein kann. Und es gibt ja wirklich auch ganz viel Gutes. Und das hat er verteidigt, Gott verteidigt. Und meistens ist es so, wenn man philosophisch und verstandesmäßig diese Frage lösen will, also entweder dreht man an der Schraube des Leides und relativiert das ein bisschen, bis hin so zu, Leid ist ja nur etwas, was man sich im Kopf einbildet und dort entsteht, aber gar nicht faktisch ist. Soweit hat man philosophisch die Schraube am Leid runtergedrückt, damit Gott eine weiße Weste behält. Oder man dreht andererseits an Gott die Schraube und macht Gott sehr, sehr klein und versucht ihn so aus dem Ganzen heraus zu argumentieren, damit er mit weißer Weste davonkommt. Wir wollen schauen, was so in der Bibel drinsteht, wenn es um diese Frage geht, Gott und Leid. Und ich habe nur so ein ganz paar Punkte. Das ist nicht umfassend, wäre auch nicht möglich. Aber darum geht es ja auch, wenn wir schon Gott ins Spiel bringen, dass wir auch da ein bisschen in den Quellen nachschauen, wo von Gott die Rede ist, wo wir Gott auch kennenlernen können und wo er sich auch offenbart. Nun gibt es in der Bibel keine Abhandlung, Kapitel 17, das Leid in der Welt. Und wir blättern das alles nach und dann wissen wir genau Bescheid, ob es uns gefällt oder nicht. Die Bibel ist kein Lexikon, sie ist voller Geschichten. Und oftmals können wir darin Dinge erkennen, aber auch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Ich denke an 1. Mose, diese Kapitel 1 bis 3. Und dort würde ich eine Aussage finden, wir sind nicht unschuldig am Leid in dieser Welt und am Leid in unserem Leben oder im Leben des anderen. Wir können also nicht nur auf Gott zeigen, du hättest alles verhindern können, warum hast du nicht eine Welt geschaffen, wo es kein Leid geben wird, du bist schuld. Die Bibel macht einfach nur mal deutlich, nein, wir müssen auch auf uns selbst zeigen. Am Anfang heißt es, Gott hat die Welt erschaffen. Und er hat den Menschen erschaffen, Adam und Eva, und er hat auch die ganze Menschheit durch Adam und Eva erschaffen. Und da heißt es, alles war sehr gut, es hat funktioniert, es war harmonisch. Da war kein Leid, da war kein schmerzhaftes Leben. Und dann war es der Mensch selbst und nicht Gott und auch nicht der von Gott zur Sünde programmierte Mensch. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Da war es der Mensch selbst, der sich dafür entschied, diese Frucht zu nehmen und gegen Gott und seinen Willen zu handeln. Da steckt viel mehr dahinter. Da war der Mensch selber der sagte, ich emanzipiere mich von Gott. Ich werde autonom. Ich will selber sein wie Gott. Frei von Gott. Und das ist passiert. Und von da heraus, von dieser Lösung von Gott, sind eine Menge Probleme gekommen. Man kann sagen, wir leben jetzt jenseits von Eden. Und Adam und Eva haben schon Knatsch miteinander bekommen, die sich früher nur verstanden haben. Und dann schlägt der Kain den Abel tot. Und das ist nicht von Gott. Aber das ist, weil da eine Trennung ist. Und weil es nicht mehr so ist, wie Gott es sich gewünscht und gedacht und geliebt hat für seine Menschen. Und das hat jede Menge Leid in diese Welt gebracht und in die Zwischenmenschlichkeit. Manche Menschen sagen, Gott könnte doch die Ursache des Leides bekämpfen. Aber nun sind ganz oft wir Menschen selber die Ursache des Leides. Es sind Menschen, die Bomben werfen. Es sind Menschen, die vergewaltigen. Es sind Menschen, die das Leben anderer zerstören, wenn sie mit 200 durchs Dorf fahren. Es sind Menschen, die sich mit Alkohol ruinieren oder Drogen nehmen und kaputt gehen oder sie zuvor herstellen. Wenn Gott die Ursache des Leides beenden sollte, müsste er uns Menschen auslöschen. Das wäre keine gute Lösung. Damit wäre niemandem geholfen. Und es sitzt niemand hier heute Abend unter uns, der nicht schon anderen Leid zugefügt hat. Wenn da jetzt so ein Bändchen laufen würde mit allem, wo wir anderen Leuten das Leben schon schwer gemacht haben, ob in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, also wir würden uns alle schnell verkriechen. Und das hängt auch mit diesem zusammen, Leid in der Welt, Leid zwischen den Menschen und all diesen Dingen. Also sagen wir einfach mal hier, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, nicht ein hundertprozentiger, alles abdeckender, aber wir sind, gerade wenn wir auf Gott zeigen, wieso, weshalb, warum, Gott, du hättest doch alles ganz anders machen können, wir sind nicht unschuldig am Leid. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wenn jemand krank wird, du hast irgendwo was Böses getan. Wenn jemand einen Autounfall hat, ja, weil du gestern da betrogen hast und so weiter und so fort, so kausal nahe beieinander liegend ist es nicht, auch wenn Leid mit Sünde zu tun hat, ganz generell in dieser Welt. und es ohne Sünde Leid gar nicht gäbe. Das stimmt. Aber diesen engen kausalen Zusammenhang, der ist häufig nicht zu entdecken. Den gibt es manches Mal auch gar nicht. Und da ist so ein Beispiel in Johannes Kapitel 9. Da wird uns erzählt, wie Jesus mit seinen Leuten unterwegs ist. Und wie es so oft in Israel war, saßen die Bettler am Straßenrand. Und dort saß ein Mann und sie stellten relativ schnell fest, dieser Bettler ist von Geburt an blind. War ein gewisses Problem. Wäre er später blind geworden, hätte jeder gesagt, er hat als Kind oder Jugendlicher irgendwie Mist gebaut. Jetzt muss er es ausbaden, also so wie die Hinduisten heute noch irgendwo denken, in gewisser Weise. Also er hat als Jugendlicher irgendwo Mist gebaut, jetzt muss er es ausbaden, zur Strafe ist er blind. Aber jetzt ist er von Geburt an blind. Deswegen fragen die Jünger und sagen, Jesus, sag uns mal, wer ist schuld daran, dass er blind ist? Er selbst? Geht ja kaum. Oder eben seine Eltern? Er nun ausbadet, was seine Eltern verbockt haben. Und Jesus sagt, weder er hat gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt in diesem Bezug, sondern er ist blind, er ist krank, damit an ihm die Größe, die Macht, die Werke Gottes offenbar werden. Das ist ein völlig fremder Gedanke, ne? Dieser Mann ist dort blind. Vielleicht kann man das mal aushalten, wenn ich sage. Dieser Mann ist dort blind, damit Jesus an ihm handelt und dadurch sichtbar wird, wie groß Gott ist und was einstmal in Vollkommenheit da sein wird, in Gottes neuer Welt. Und Jesus heilt ihn und der Mann kann sehen. Und Gottes Größe und die Messianität und die Liebe Jesu Christi wird an diesem Mann offenbar. Also die Bibel sagt, ein solches Leiden kann es auch geben. Wenn man drinsteckt, nicht unbedingt tröstlich. Aber vielleicht kennen wir alle auch Situationen, wo wir im Leid Gebetserhörungen erfahren haben. Wo wir im Leid Trost erfahren haben. Wo sich in unserem Leid, in unseren Schmerzen auf einmal Jesus in seiner Macht, auch in heilender Macht hier und da offenbart hat. Hiob ist ein sehr spezielles Buch in der Bibel. Ihr wisst das, das ganze Thema ist irgendwo Leid. Und ich nehme nur einen Aspekt daraus, vielleicht den Hauptaspekt. Bei dem Buch Hiob und bei dem Leid geht es um eine Art Prüfung. Und Hiob wird hier stellvertretend für alle Christen geprüft. Schier exemplarisch. Weil der Teufel kommt zu Gott und sagt, weißt du was, der Hiob, der ist nur so fromm und der hat dich nur deshalb lieb, weil es ihm so gut geht. Nimm mal alles weg und er wird sofort sich lossagen von dir. Also das ist diese Prüfung. Gibt es eine, glauben Menschen nur deswegen an Gott, weil Gott sie beschenkt und segnet? Oder glauben sie auch dann noch an Gott, wenn die Geschenke alle weggehen? Und glauben an Gott, weil Gott Gott ist. Das ist die Prüfung bei Hiob. Und da werden ihm die Kinder genommen, da wird ihm der Reichtum zum Teil genommen, da wird ihm die Gesundheit genommen und er sitzt da im Aschehaufen und schabt sich und seine Frau kommt zu ihm und sagt, sage dich los von Gott. Es bringt dir nur Unglück. Die Rechnung mit Gott geht nicht mehr auf. Da oben eine Münze rein, Frömmigkeit, da unten raus, Glück. Die Rechnung geht nicht mehr auf, sag dich von diesem tyrannischen Gott los. Er ist kein guter Gott mehr, er ist jetzt ein schlechter Gott. Und Hiob sagt, habe ich Gutes von ihm empfangen und soll das Schwere nicht auch nehmen? In all dem versündigte er sich nicht. Und Hiob hat diese Prüfung, wenn auch zaghaft und nicht ganz ohne Schuld, aber er hat diese Prüfung bestanden. Er hat an einen Gott festgehalten, der ihm nichts mehr gebracht hat. Aber er hat festgehalten, weil Gott Gott ist. Und es mag hier und da in deinem Leben auch mal eine Situation oder eine Lebensphase kommen, wo genau diese Prüfung auf dich zukommt. Halte ich an Jesus auch dann noch fest, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Halte ich an Jesus auch dann noch fest, wenn es mir nicht gut geht, trotz Glauben? Denn auch Christen können einen schweren Unfall haben. Das beweist die Geschichte. Auch Christen können erleben, dass ein Kind stirbt. Auch Christen können erleben, dass eine sehr schwere Krankheit auf einmal kommt und alles nicht gleich irgendwo in Luft aufgelöst wird. Und die Prüfung, die sehr schwere Prüfung, die man sich nicht wünscht und auch nicht jeder durchmachen muss, wäre, bleibe ich bei Jesus, auch wenn mir Schweres widerfährt? Ja, das ist vielleicht jetzt der herausforderndste Punkt. In Lukas Kapitel 13 wird uns geschildert, wie Männer zu Jesus kommen. Und die erste Gruppe sagt oder kommen zu Jesus und sagt: Du Jesus, was sagst denn du dazu? Ne? Da sind einige Galiläer, also Juden aus dem Norden Israels, und Pilatus hat ihn mit dem Schwert erledigt, während sie Opfer gebracht haben. Was sagst denn du dazu, zu diesem Unglück? Und wollten fragen, was haben denn die Böses verbrochen, dass ihnen das passiert in den Augen Gottes? Und Jesus sagt: Hey, jetzt könnt ihr eine Erklärung kommen auf die Frage des Leides. Hat Jesus nie getan. Jesus sagt: Wisst ihr was? Wenn ihr nicht umkehrt von euren bösen Wegen, wird euch noch was Schlimmeres passieren. Und dann sagt Jesus: Und was sagt ihr dazu? Von diesem Turm, und da waren ja keine Fremden schuld, von diesem Turm in Siloa, der fiel einfach um und hat 18 Männer begraben. Na, die müssen doch von Gott gestraft sein, dass sie gerade in diesem Moment unterm Turm stehen, als der nach 1000 Jahren gerade jetzt umfällt. 18 Männer hat der Turm begraben. Und jeder hat erwartet, dass Jesus jetzt sagt: Ja, die haben wahrscheinlich ihre Frauen geschlagen und die haben jemanden vergewaltigt und die haben Gott gelästert. Und jetzt kriegen sie da ihre Strafe mit diesem Turm auf den Kopf und wumm. Und Jesus sagt wieder: Wisst ihr was? Wenn ihr nicht umkehrt von euren bösen Wegen, wird euch noch viel Schlimmeres passieren. Und Israel damals kehrte nicht um von seinen bösen Wegen. Und am Ende saß Jesus auf dem Ölberg und schaute auf Jerusalem herunter und sagt: Hey, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, schützend unter die Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Und Jesus hat geweint. Denn 30 Jahre später, 35 Jahre später, kommt der Römer Titus und macht Jerusalem platt. Und man konnte nicht so viele Bäume fällen, wie die Leute ans Kreuz geschlagen wurden. Wenn ihr nicht umkehrt von euren bösen Wegen, wird euch was Schlimmeres passieren. Unglücke in dieser Welt, Nöte in meinem Leben sind auch solche Glocken Gottes, die mich nach Hause rufen wollen, die mich vielleicht auch ins Nachdenken bringen, soll ich so weitermachen, die mich zur Umkehr verleiten möchten zu Jesus, in seine Vergebung. Der Spitzenmanager von Bertelsmann, er flog oft mit dem Hubschrauber zum Dienst, weil er hatte keine Zeit, da in den Stau zu geraten. Und er konnte eine Sitzung in New York haben und abends in Deutschland. Irgendwie geht das mit der Zeit. Und er hat mal eine Ausschüttung bekommen von 100 Millionen D-Mark. Er hat einen kleinen Betrug gemacht, ist rausgeflogen, in den Knast gekommen. Und da ist er aufgewacht und hat in seinem Herzen eine enorme Geldgier und Raffgier und Skrupellosigkeit erkannt. Die Ehe brach noch auseinander. Im Gefängnis handelte er sich noch eine Krankheit ein, die ihn beschäftigt bis heute. Aber er ist durch diese Riesennot aufgewacht. Und er hat sich an Gott gewandt. Er hat dort die Bibel gelesen. Hätte er sonst nie gemacht. Und im Himmel wird er mal sagen: Dieser Crash, der hat sich gelohnt. Ich habe zwar zeitlich vieles verloren, aber die Ewigkeit habe ich gewonnen. Wenn ihr nicht umkehrt, sagt Jesus. Zwei gute Nachrichten. Gott ist da und er geht mit uns durchs Leid. Er nimmt das Leid oft weg, aber oft geht er auch mit uns durchs Leid. Und dieser Gott ist da in dieser Welt, und zwar er ist mitten im Leid da. Und da spreche ich einfach von Jesus, liebe Leute. Wo gibt's denn das in welcher Religion? Wo gibt's denn das, dass Gott selber so tief in das Leid, in die Not hineinkommt, dass er sich ans Kreuz schlagen lässt? Dass er die Verfehlungen einer ganzen Welt auf sich nimmt, sich zur Sünde machen lässt am Kreuz, das ausbadet, das schreit, hinausschreit, dass er bespuckt wird, geschlagen wird, für wahr, er trug unsere Strafe, er nahm auf sich unsere Schuld, er nahm auf sich unsere Schmerzen. All das summiert sich jetzt bei Gott selbst. Also er ist nicht irgendwo der ferne theistische Zuschauer, der sagt, okay, ich halte euch mal eine Predigt, warum es euch so schlecht geht. Oder ich gebe euch ein paar Ratschläge, wie ihr besser zusammen zurechtkommt. Niemand kann Gott vorwerfen, du hast keine Ahnung vom Leiden. Niemand kann Gott vorwerfen und du bist so weit weg. Nein, er ist ganz tief und tiefer geht es nicht. In die Schuld, in das Leid, in die Not dieser Welt und meiner Existenz gekommen. In Jesus Christus. Als er am Kreuz für dich und für mich starb. Das ist das Größte. Und das ist vielleicht auch die einzige Antwort, die ich mit Gewissheit sagen kann, wenn du diese große Frage hast, Gott und das Leid der Welt oder Gott und das Leid in meinem Leben. Und die anderen haben es so schön. Das kann ich dir mit Gewissheit sagen, schau auf Jesus, bleibe vor ihm stehen. Das alles hat er für uns und für dich erlitten und durchgemacht. In allem versucht, wie wir, sagt die Bibel, jedoch ohne Sünde. Aber damit er uns versteht. Und dieser Jesus ist für uns gestorben. Er ist aber auch bei uns. Er ist mit uns. Hören wir mal Jesaja 43. Da sagt er zu seinem Volk, und das gilt jedem, der auch mit Jesus an Jesus glaubt. Ne? Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und dann trotzdem, wenn du durchs Wasser gehst, das nimmt Gott uns nicht ab. Werde ich bei dir sein? Das ist der Riesenunterschied. Und das ist ein großer Unterschied. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch das Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Oder denkt an diesen bekannten Psalm 23. Da heißt es in der Mitte dieses Psalms Davids, da sagt er, auch wenn ich durch das dunkle Tal der Todesschatten gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Und wie vielen Menschen hat das schon Kraft und Halt gegeben? Menschen, die gewusst haben, es wird nicht alles weggenommen, was schwer ist, aber die erfahren haben, dass im Schweren Gott selbst bei mir ist, der mich trägt, der mich umgibt, ob ich es nun gleich spüre oder später rückblickend, wie bei diesen Spuren im Sand, bekennen kann. Das ist, finde ich, eine gute Nachricht. Gott ist da und geht mit mir durchs Leid. Und die zweite gute Nachricht, manche würden das Vertröstung nennen. Ich erfahre in meinem Leben, dass das keine Vertröstung ist, sondern mir heute Kraft und Hoffnung schenkt und mich verändert. Es wird eine Zeit, eine neue Welt kommen, in der es kein Leid mehr geben wird. Das ist Verheißung in der Bibel von vorne bis hinten. Das ist der Ausblick aller, die sich auf Jesus verlassen. Ja, es kommt die Zeit und darauf gehen wir zu. Und darauf freue ich mich und das gibt mir enorm viel Kraft. Offenbarung am Ende der Weltgeschichte, da wird gesagt, sagt Johannes, ich sehe einen neuen Himmel. Ich sehe eine neue Erde. Und dann etwas später sagt er von dieser neuen Erde, wo Gott wohnen wird, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und dann Gott sagt, seht, ich mache alles ganz neu. Das sagte der, der auf dem Thron saß. Also das wäre so ein großer Gewinn für dein Leben, wenn du das glauben kannst. Es ist geschrieben, es ist Gottes Wort. Es ist bewährt über Jahrhunderte. Es ist das, worauf wir zugehen, was wir einst mit unseren eigenen Augen sehen und schmecken werden. Leute, die im Rollstuhl sind und sowas, werden alles wegwerfen und werden laufen können wie junge Leute. Blinde sehen, alle Tränen weg, kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen mehr. Dann ist es vollkommen. Vollkommener noch als damals im Paradies vor dem Sündenfall. Das ist christliche Hoffnung. Oder wir haben das in Römer 8, Vers 18. Hier schreibt Paulus, der diesen Pfahl im Fleisch hatte, der oft ausgepeitscht wurde um Jesu Willen, der viele Strapazen auf sich genommen hat, dessen Leben kein Zuckerlecken war. Er schreibt, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, Nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Also wenn das Leid, was wir im Leben vielleicht durchmachen, ein Glas ist, ein Glas Wasser, so ist die Herrlichkeit, die wir kriegen, ein ganzer Ozean. Also Gott hat solche Umrechnungsfaktoren, die uns umhauen. Wenn unser Leid, wenn dein Leid vielleicht einem Glas Wasser gleicht, so wird das, was Gott dir an Herrlichkeit schenken wird, wenn du Jesus vertraust, einem ganzen Ozean gleichen. Das sagt die Bibel und das schreibt hier der Apostel Paulus. In 1000 Jahren wird niemand mehr fragen, ob er krank oder gesund gestorben ist, sondern dann ist es entscheidend, ob wir bei Jesus sind oder nicht bei Jesus. Und die Weichen für diese Ewigkeit, für diese Herrlichkeit, die er uns schenken wird, die stellen wir zu Lebzeiten. Das ist unsere wichtigste Entscheidung, die Entscheidung für Jesus Christus, die Entscheidung für seine Vergebung, die Entscheidung für sein Leiden, für seine Schmerzen, für sein Sterben am Kreuz. Und wenn du da die Hände offen hältst und wenn du das nimmst und dich einladen lässt, diesem Jesus zu vertrauen, dann hast du die Weichen richtig gestellt. Dann beginnt ein Weg mit Jesus und Jesus mit dir, auch durch schwere Tage, aber ein Weg auf ein herrliches Ziel. Und darauf können wir uns freuen. Und heute ist er da. Welch ein Geschenk. Vielleicht ist jemand heute Abend hier, ich denke, es ist so, der sagt, es ist schön und nett, aber mit Jesus kann ich noch nicht viel anfangen. Dann sprich doch für dich selber einfach mal ein Gebet und sag, Jesus, du weißt, gibst dich nicht, ich weiß es nicht genau, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann werd mir groß, dann öffne mein Herz, sodass ich an dich glauben kann und dir vertraue. Ich bete noch. Ja, Herr, es ist das, was uns vielleicht am stärksten mit beschäftigt, Not und Leid. Und ich selber habe gemerkt, Herr, und wir können das erfahren, dass unser Herz nur an einer Stelle zur Ruhe kommt, nämlich bei dir und in deinen Wunden von Golgatha. Und dass es nur eine Hoffnung gibt, die nicht zerstört wird. Die Hoffnung auf deine Herrlichkeit, auf deine Ewigkeit und Zukunft, die du für all die Deinen bereitet hast. Gib, dass hier niemand ist, der leer ausgeht, der im Leben schon schwer zu tragen hat und dann auch noch in der Ewigkeit. Sondern hilf, die Weichen zu stellen und auf dich zu setzen, der du das Leben bist. Amen.